Guten Morgen. Eine kleine Erklärung noch, weil das gerade, glaube ich, ein paar Leute irritiert hat mit dem Nicht-Mitsingen. Wir kriegen den Raum hier nicht so irre gut gelüftet. Das ist ein Problem. Und so groß ist er ja auch nicht. Hätten wir eine große Kirche, wäre das ein bisschen anders. Könnt ihr dafür beten. Ich habe diese Woche richtig, richtig schwer. Ach so, Entschuldigung, ich bin echt noch nicht wach. Es tut mir leid, aber mein Name ist Völke und ich leite die Gemeinde hier für die, die zum ersten Mal da sind. Hallo. Wie angekündigt, ich bin super müde. Ich habe ein Kleinkind, das seit Wochen schlecht schläft, weil es einfach heiß ist. Und die schläft neben mir mit Körperkontakt. Das ist echt warm. Ich habe diese Woche irgendwie sehr, sehr schlecht in ein Predigtthema reingefunden. Und ich habe da mit Gott auch sehr gehadert. Es ist meine Aufgabe, mich hier sonntags hinzustellen und zu predigen. Das ist ein Teil meiner Arbeitsbeschreibung. Ich bin hier ja auch angestellt. Und dann ist das für mich natürlich als Gemeindeleiterin unheimlich frustrierend, festzustellen, Mist, irgendwie ist da gar kein Fluss. Festzustellen, dass ich richtig durch bin. Festzustellen, dass ich richtig platt bin. Dass ich so eine Erschöpfung spüre. Und es ging ja weiter, es kam der Donnerstag, es ploppt nichts aus, es kam der Freitag, die Hälfte davon habe ich in der Tierklinik verbracht mit unserem Hund. Es kam der Samstag, den habe ich gestern hier verbracht, mit dem Arbeiten, mit dem Leitungsteam und Orga-Team. Und dann kam der Samstagabend und es war immer noch nichts da. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und habe gesagt, Gott, ich bin ziemlich frustriert, denn ich bin erschöpft. Ich habe die Aufmerksamkeitsspanne einer Ameise und die Energie eines Bären im Winterschlaf. So fühle ich mich gerade. Was mache ich jetzt? Und ich hatte den Eindruck, dass der Heilige Geist sagt, hey, dann sprich doch genau darüber. Dann sprich doch genau darüber, wie es ist, wenn man sich so richtig, richtig fertig fühlt. Denn das ist gerade meine Lebensrealität. Seit ein paar Wochen merke ich, ich bin durch. Obwohl ich lieber rare wäre. Oh Mann, schlechte Witze gehen immer. Ja, ich bin durch und ich glaube, das ist okay, wenn wir auch als Christen mal anerkennen, wir sind gerade durch. Wenn wir da ein Check-up unserer Theologie machen, wenn wir so eine Happy, ich nenne es mal ganz frech, Happy-Clappy-Theologie, wenn das unsere Theologie ist, nämlich dass immer alles gut ist, weil Christus den Sieg davongetragen hat und da muss alles immer super sein und wenn nicht, dann hast du den Sieg für dich noch nicht angenommen. Dann kann uns das nämlich in Schwierigkeiten führen, wenn wir durch Situationen gehen, die uns herausfordern und wir uns die für uns nicht erklären können, nicht greifen können, weil etwas ist, was nicht sein sollte. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, wie gehe ich mit solchen Situationen um. Seit Wochen fühle ich mich so fertig. Ich habe auch zum ersten Mal seit Jahren wieder überlegt, mal zum Arzt zu gehen, vielleicht einen Blutcheck machen zu lassen und mit dem Arzt mal drüber zu sprechen, dass ich das Gefühl habe, ich bin durch, ich bin so leer gesogen. Das hatte ich schon richtig, richtig lange nicht mehr. So dieses Gefühl von, ach, ich versuche einzuatmen und da ist nicht so viel Platz. Kennt das jemand von euch oder geht's euch immer gut? Nee. Ich hatte das schon wirklich lange nicht mehr. Aber eine Herausforderung ist, was machen wir in solchen Zeiten? Yes. Hatten wir auch noch nie. Aber was Neues. Was hilft mir in solchen Zeiten? Wisst ihr, die letzten Monate, die waren schon herausfordernd. Wir zeigen uns nach außen hin schon gerne stark. Wir zeigen gerne unsere Erfolge. Wir zeigen, was wir gut machen. Und ich finde, also jetzt ohne mir auf die Schulter klopfen zu wollen, aber ich finde, mein Mann und ich, wir haben die letzten Monate richtig gut gerockt. Wir waren im Lockdown mit zwei Kindern, die unterschiedlicher nicht sein können, die wirklich die entgegengesetzten Pole eines Spektrums sind. Wir haben unsere Jobs miteinander irgendwie gemanagt, uns teilweise die Kinder hin und her zugeschoben, während einer von uns im Zoom-Meeting saß und die Küche brannte oder solche Geschichten. Wir haben das richtig gut gemanagt. Aber jetzt kommt gerade so eine Phase, wo ich merke, dass es seinen Tribut fordert. Dass diese Zeit, die für viele auch sehr herausfordernd ist, ja einfach ihren Tribut fordert. Und ja, Gott ist mit uns in solchen Zeiten. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Aber das bedeutet nicht, dass die Zeiten immer rosig sind. Ich habe am Mittwoch bei mir zu Hause auf dem Balkon gesessen und gemerkt, wie platt ich bin und habe gesagt, Gott, ich brauche dich so sehr. Ich brauche einfach deine Gegenwart, weil ich die Ahnung habe, dass die nächsten Tage herausfordernd werden. Und Gott hat seine Gegenwart geschenkt. Ich saß auf dem Balkon und hatte auf einmal dieses Gefühl von so einer Schwere. Ich weiß nicht, ob ihr Gottes Gegenwart so schon mal erlebt habt, dass sich so wirklich so eine physische Schwere auf einen legt. Für mich war das ein bisschen, als hätte jemand eine Therapiedecke auf mich gelegt. Kennt ihr Therapiedecken? Das sind so 12 Kilo schwere Decken, die man auf Menschen, die mit denen Menschen sich zudecken, die schwer zur Ruhe kommen. Gehöre ich ein bisschen dazu. Also muss Gott seine Therapiedecke auf mich legen. Und ne, so Gottes Gegenwart, die sich so auf mich gelegt hat und ich merkte, wie so sein übernatürlicher Frieden einzieht. War der Tag hinterher easy? Auf gar keinen Fall. Es war richtig anstrengend. Ich hatte einen kleinen Kreislaufkollaps, musste irgendwie meine Tochter abholen. Die war völlig durch und hatte einen Ausraster nach dem anderen. Aber mit Gottes Gegenwart verändert sich die Perspektive. Und am Ende des Tages kann ich sagen, wow, wir haben diesen Tag geschafft und es ist richtig gut geworden. Also, was mache ich in solchen Zeiten? Ich möchte das gerne mit euch teilen. Ich finde es wichtig, in solchen Zeiten in die Bibel zu schauen. Warum? Weil sie kein Regelbuch ist. Wir denken, also viele denken ja bei Bibel erstmal, ah, 10 Gebote. Sondern weil die Bibel vielmehr etwas Identifikationsstiftendes, Identitätsstiftendes ist. Und mir hilft es, in die Bibel zu schauen, gerade in Zeiten, in denen ich planlos bin, erschöpft bin, durch bin, vielleicht auch wütend bin. Ich meine, hey, Emotionen können auch anstrengend sein. Und es ist okay. Es ist okay, Emotionen zu haben. Es ist okay, frustriert zu sein. Gott kann doch mit unseren Emotionen umgehen. Ich meine, er hat sie ja irgendwie auch geschaffen, oder? Emotionen sind nichts Schlechtes. Aber wie gehen wir damit um, wenn unser Sein uns zu überwältigen droht? Und ich finde es so schön, in die Bibel zu gucken und wirklich mich mit Personen der Bibel identifizieren zu können. Schauen wir zuerst mal ins Alte Testament. Und da picke ich mir immer gerne David raus. Warum? Weil ich mich mit David eigentlich, das klingt voll anmaßend, gut identifizieren kann. Und jetzt schauen wir uns doch mal David als Person an. Oh weia, jetzt kommt's. Also, wie war David? Er hatte einen Makel. Er war der jüngste Sohn. Und als jüngster Sohn hatte er nicht viel zu kamellen. Da standen noch 6 weitere Brüder vor ihm in der Reihe, die irgendwas hätten zu kamellen gehabt. Aber er hatte Qualitäten, die Gott in ihm gesehen hat. Zum einen war er gut aussehend. So im Englischen gibt es diesen Begriff easy on the eyes. Ist das nicht ein netter Begriff? Leicht für die Augen. Er war gut aussehend, er muss intelligent gewesen sein, denn ich bin mir sicher, Gott hätte niemanden zum König für sein Volk eingesetzt, der nicht weise gewesen wäre, der nicht klug gewesen wäre. Weil man braucht ja jemanden mit ein bisschen was im Oberstübchen, sonst wird man ja leicht beeinflusst von anderen. Also, er hatte schon was auf dem Kasten. Er war gewitzt, er war mutig. Er hat sich immerhin dem Riesen gegenübergestellt. Darüber gab es letztens eine Predigt von Pascal. Er war kreativ, er war ein Künstler. Wir können lesen, dass seine Musik das war, was Sauls emotionale Ausbrüche wieder eingefangen hat. Also er war unglaublich vielfältig begabt. Und er war ein Mann nach Gottes Herzen. Er war ein Mann, von dem das Alte Testament berichtet, dass der Geist Gottes auf ihm ruhte. Und das ist was ganz Besonderes. Und ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass Jesus aus Davids Geschlecht entsprungen ist. Wenn wir dann den Bogen ins Neue Testament spannen. Dass Jesus ein Nachfahre Davids war. David, von dem es heißt, dass er ein Mann nach Gottes Herzen war. Und dieser David hat unglaublich viele Erfolge gehabt. Ich glaube, er hat es leicht mit den Frauen gehabt. Er war ein erfolgreicher König. Ich meine, es ist ja auch, es macht doch auch was mit einem, wenn man als jüngster Sohn vor all seinen Brüdern gesalbt wird. Wenn da der Megaprophet aus dem Land kommt und sagt, du nicht, du nicht, du nicht, du, nein. Und dann kommt da der Jüngste und der wird gesalbt und der wird der Nächste, das wird klar, der wird der nächste König, das macht doch was mit einem. Also er war so ein bisschen auf der Erfolgswelle und hat dann aber auch richtig heftige Zeiten erfahren. Zeiten, in denen er angefeindet worden ist, in denen Menschen ihm nach dem Leben getrachtet haben, in denen seine Familie entzweit worden ist, Zeiten, in denen ihn seine die Konsequenzen seiner Taten eingeholt haben, wenn er nämlich auf der Erfolgswelle schwamm, ihm das zu Kopf gestiegen ist und er richtig tief in die Kloschüssel gegriffen hat. Und er hat wirklich viel Schmerz erfahren. Er musste sehen, wie sein Kind stirbt. Das hat was mit seiner Beziehung garantiert gemacht. Ich meine, wir sehen in der Bibel immer nur Ausschnitte, kleine punktuelle Ausschnitte aus dem Leben der Menschen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für ihn und seine Frau easy war, dass ihr Kind starb. Er hat erleben müssen, wie sein Sohn ihm nach dem Leben getrachtet hat. Zwischen ihm und Absalom lief das nicht so gut. Und das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr erlebt habt, wie es ist, wenn in Familie wirklich Zerbruch herrscht. Und wenn man als Eltern daran beteiligt ist, stelle ich mir das richtig, richtig schwierig vor. Ich bin dankbar, Mutter eines Sohnes und Mutter einer Tochter zu sein. Und ich finde es schwierig, mir vorzustellen, mit denen eine dermaßen zerrüttete Beziehung zu haben. Das ist hart. Also er kannte wirklich diese Höhenflüge, aber er kannte auch tiefen Zerbruch. Er kannte Zeiten, in denen er nicht wusste, wie es weitergeht. Und deshalb liebe ich es, in die Psalmen zu schauen und zu schauen, wie David damit umgegangen ist. Und dann kann man sich das nämlich ganz einfach rauspicken, egal welchen Psalm man von David dann nimmt. Die Thematik ist oft ähnlich. Ich habe jetzt einfach mal Psalm 3 genommen. Das ist nämlich ein Psalm von David, der in der Zeit entstanden ist, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Er schreibt, Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde, so viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein, du selbst richtest mich immer wieder auf. Mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen, er wird mir antworten. Von seinem heiligen Berg. Ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen. Wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, denn der Herr ist mein Schutz. Ich fürchte mich nicht vor einem Heer von 10.000, auch wenn sie mich schon ringsum eingeschlossen haben. Nun steh doch auf, Herr, rette mich, mein Gott. Bisher hast du noch allen meinen Feinden ins Gesicht geschlagen. Ja, diesen Rechtsbrechern hast du die Zähne ausgebrochen. Hilfe und Rettung kommt allein vom Herrn. Dein Segen, Herr, komme über dein Volk. Versteht es nicht falsch. Ich glaube nicht, dass es darum geht, Gewalt zu verherrlichen. Ich meine, ich kann jetzt nicht mitreden. Ich habe keine Feinde, behaupte ich zumindest, im Gegensatz zu meinem Sohn, der diese Woche nach Hause kam und sagte, ich habe Feinde. Ja, als 8-Jähriger passiert das schon mal. Sondern es geht darum, etwas, was ich an Davids Psalm schätze, ist, dass er vor Gott nie was zurückhält. Sondern dass er sich Gottes Gnade und Barmherzigkeit immer bewusst war. Er hat Gott, so schätze ich das ein, immer sein komplettes Herz hingehalten. Ihm nicht nur die Sonnenseiten gezeigt, sondern er hat Gott auch mal seinen Frust zugemutet. So eine Beziehung hatte er zum heiligen Gott, dass er nichts vor Gott zurückgehalten hat, sondern gesagt hat, weißt du was, du hast schon in der Vergangenheit bewiesen, dass du mir geholfen hast, jetzt erwarte ich das von dir auch. Oder in anderen Psalmen lesen wir, und das ist immer so ein bisschen dieser Zwiespalt von, warum hast du mich verlassen, wo bist du Herr? Und dann hinterher, aber Gott ist gut, Gott ist treu. Und das ist doch oft unsere Realität, oder etwa nicht? Das ist doch oft das, was in uns auch passiert, dass wir einerseits konfrontiert damit sind, wie herausfordernd Zeiten sein können, wie anstrengend das Leben manchmal ist. Und dass wir aber andererseits tief in unserem Innen wissen, aber Gott ist gut, auch wenn ich in diesem Moment, jetzt gerade, vielleicht nicht die volle Fülle schmecke. Wenn es vielleicht nur eine kleine winzige Beere ist, anstatt die Obstplatte. Dieses Zerrissensein, das haben wir doch oft. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir uns ihm ganz hingeben, dass wir ihm zumuten, in Anführungsstrichen, dass wir ihn einladen in unser Leben, auch wenn es wirklich ätzend ist. Gerade dann. Gott kann es aushalten, dass wir auch mal frustriert mit ihm sind. David hat ihm das auch zugemutet. Gott hält das aus, dass wir auch mal ehrlich sind und sagen, ich fühle mich von dir gerade mega im Stich gelassen. Ich habe das Gefühl, ich erlebe dich gerade nicht. Und ich brauche so dringend einen Check-up. Ich brauche so dringend eine Berührung von dir, um wieder weiterschauen zu können. Ich brauche so dringend Hoffnung. Und woher soll mir denn Hoffnung kommen, wenn nicht von dir? Gott hält das aus und er lädt uns ein, genau das zu tun, nämlich echt zu sein. Ich möchte jetzt eine Brücke schlagen ins Neue Testament und da lesen wir von Paulus. Und Paulus ist so einer der Typen, bei denen man, wenn man so seine Briefe liest, immer das Gefühl hat, der konnte gut draufhauen, verbal. Unheimlich eloquenter Typ, gebildet, rhetorisch super und voll der Crack, was Gott betraf. Der hatte Ahnung. Aber Paulus hat auch wirklich Entbehrung erlebt. Paulus hat Zeiten erlebt, in denen er nämlich nicht auf der geistlichen Erfolgswelle geschwommen ist. Paulus hat erlebt, wie es ist, wenn man im Gefängnis sitzt. Und mal ganz ehrlich, Gefängnis damals war bestimmt nicht geil. Wenn man Glück hatte, gab es Essen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich fresh war. Ich kann mir vorstellen, dass das Wasser damals abgestanden war, was die da bekommen haben. Dass die sich Krankheiten geholt haben im Gefängnis. Er hat erlebt, wie es ist, wenn man wirklich vom Leben ja so einen richtigen Arschtritt verpasst bekommt. Er musste für sein Geld wirklich auch hart arbeiten. Der hatte bestimmt Schwielen an den Händen von seinem Job. Es war kein Job, wo man sich mal eben ins Büro setzt, die Klimaanlage anmacht. Und das heißt nicht, dass Bürojobs einfach sind. Das will ich damit gar nicht sagen. Sondern es war sehr existenziell, wie die Leute damals für ihr Leben aufkommen mussten. Paulus hat erlebt, wie hart das Leben sein kann. Und dennoch hat er an die Philipper geschrieben, ich habe gelernt, mit allem umzugehen. Ich habe gelernt, Erfolg zu feiern und anzunehmen. Ich habe gelernt, damit umzugehen, dass ich viel habe. Ich habe gelernt, aber auch damit umzugehen, wenn ich nichts habe. Ich habe gelernt, auszuhalten, wenn es mir nicht gut geht. Und dann schreibt er, alles vermag ich durch Christus, der mir den Sieg gibt. Wir benutzen diesen Satz gerne als so Schlagwort, so, oh, ich habe morgen einen anstrengenden Tag, aber alles vermag ich durch Christus, weil er mir den Sieg gibt. Der Kontext ist aber, dass Paulus sagt, ich kann mit Christus die Highlights meines Lebens feiern, ich kann mit Christus aber durch die Tiefen meines Lebens gehen, weil in allem Christus ist. Und weil sein Sieg schon in allem ist, auch wenn ich es physisch nicht erlebe, auch wenn ich es physisch nicht greifen kann. Außerhalb von Raum und Zeit ist ja sein Sieg schon vollendet. Und ich erlebe das wirklich auch. Ich erlebe es, wenn ich auch mit Mangel, der muss nicht unbedingt finanzieller Art sein oder materieller Art, sondern es kann ja auch ein emotionaler Mangel sein oder ein Mangel an sozialen Kontakten, ein Mangel tief in der Seele verwurzelt, wo Dinge noch nicht aufgearbeitet sind etc. Mangel an körperlicher Gesundheit oder Kraft. All das sind Sachen, die unser Leben ja irgendwie bedrohen. Und ich erlebe aber, auch wenn ich mit Mangel konfrontiert bin, dass ich immer eine Anlaufstelle habe, die mir genug ist. Und ich erlebe, wenn ich enttäuscht von Menschen bin, wenn ich das Gefühl habe, Menschen haben mich im Stich gelassen, die müssen doch nicht mal meine Feinde sein. Es reicht schon, dass Versprechungen gemacht wurden, die vielleicht nicht eingehalten wurden. Nicht eingehalten werden konnten. Das Leben spielt ja bei anderen auch manchmal anders, als man denkt. Es reicht für mich, dann auf Jesus zu schauen. Weil ich merke, wichtig ist für mich, dass ich meinen Fokus auf Jesus richte. Der mir dann den Sieg über meinen Alltag gibt. Und für mich ist es dann nämlich schon ein riesiger Erfolg, wenn ich einen Tag dann geschafft habe, den abhaken kann und weiß, es ist ein guter Tag geworden. Im Sinne von, wir sind alle noch versorgt. Wir sind alle versöhnt miteinander ins Bett gegangen und die Küche ist nur halb abgebrannt. Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Wir strecken uns manchmal nach diesen riesigen Siegen aus, im Sinne von, wir sind so die geistlichen Cracks. Aber manchmal hilft der Heilige Geist uns selbst zu überwinden in unserem Alltag und schenkt uns den Sieg über uns. Und schenkt uns den Sieg über unsere Emotionen. Das ist manchmal ein Kampf. Ich habe übrigens nicht mehr den Eindruck, ich müsste zum Arzt gehen. Weil ich merke, dass ich mit dem Heiligen Geist gerade an Prozessen bin und Aha-Momente habe und ich mit Menschen in verantwortlichen Beziehungen stehe, mit denen ich das teilen kann. Aber er schenkt uns den Sieg über unsere Emotionen. Er schenkt uns den Sieg über unsere Alltagsbewältigung. Er schenkt uns den Sieg, damit umzugehen, dass das Leben manchmal nicht so ist, wie wir uns das erhoffen. Und er schenkt uns sogar noch mehr, denn wenn wir wirklich zulassen, dass Gottes Gegenwart ins Leben hineinkommt, merke ich, dass er anfängt, unseren Blick zu verändern. Dass er anfängt, uns seine Schönheit aufzuzeigen. Dass er anfängt, wieder Hoffnung freizusetzen, die wir nicht selber produzieren können, sondern die der Heilige Geist in uns ausgießt. Hoffnung und Frieden, die wirklich übernatürlich sind. Dankbarkeit, die übernatürlich ist. Und so konnte ich gestern Abend, als ich im Bett lag, habe ich festgestellt, es war eine unglaublich harte Woche. Die hat mich richtig viel Kraft gekostet. Ein bisschen bin ich immer noch der Bär im Winterschlaf. Aber ich konnte sagen, es war eine harte Woche, aber sie war gut. Nicht, weil ich das geschafft habe, sondern weil Gott seine Gegenwart freigesetzt hat. Sondern weil Gott seine Kraft freigesetzt hat. Sondern weil der Heilige Geist in uns immer noch die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Und manchmal sieht diese Herrlichkeit nämlich so aus, dass man am Sonntag, am Samstagabend im Bett liegt und sagt, es war eine harte Woche, es war aber eine gute Woche. Ich weiß, dass wir jetzt schon Gottes Herrlichkeit schmecken können. Denn er hat uns schon den ersten Anteil des Erbes ausgezahlt. Das ist der Heilige Geist in uns. Und das lässt uns schmecken und sehen, wie gut und wie freundlich Gott ist. Und da möchte ich euch wirklich einladen. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation ihr steckt. Ich möchte euch aber ermutigen und euch gerne sagen, egal wie herausfordernd die Situationen sind, was ich erfahren habe, ist, dass Gott in jeder Situation gut und freundlich ist. und dass nicht meine Situation den Zustand meiner Seele bestimmt, sondern dass Gottes Gegenwart den Zustand meiner Seele bestimmt und dass seine Herrlichkeit den Zustand meiner Seele bestimmt. Und da möchte ich euch wirklich einladen, den Blick auf Jesus zu richten. Und ich weiß, das ist manchmal anstrengend. Manchmal erfordert es, dass wir uns selber überwinden. Ich bin so der Typ, der auch gerne ein bisschen in seinem Schmerz sitzt. Es ist manchmal richtig schön angenehm muggelig da drin. Ja, es ist mir vertraut. Manchmal ist mir meine Opferrolle so vertraut, dass es schwierig ist, daraus auszusteigen. Denn es würde bedeuten, ich müsste aussteigen und in etwas Ungewisses reingehen, was mir nicht bekannt ist. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist uns einlädt. Dass er uns wirklich an die Hand nimmt und mit uns neue Schritte gehen möchte. Und ich möchte euch einladen, auf Jesus zu blicken. In herausfordernden Zeiten, in unsicheren Zeiten, in Zeiten, wo man nicht weiß, wo geht's hin? Wo geht's weiter? In Zeiten, wo man nicht weiß, wie zahle ich die Miete? Gott hat immer Lösungen parat. Und seine Gegenwart ist uns gewiss. Und das ist nämlich das Schöne. Seine Gegenwart ist uns gewiss, auch wenn wir sie nicht spüren. Auch wenn meine Emotion was anderes sagt. Aber Gottes Gegenwart ist da. Denn der Heilige Geist in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen.